Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo, liebe Freunde der gepflegten Segmentierung und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Beyond Page Views. Hier ist wie immer Markus Bersch. Ich sitze mit einer Jacke an im kalten Mönchengladbach und es will gar nicht richtig hell werden. Das sieht aber ganz anders aus am anderen Ende der Leitung. Hallo Michael.
Hi, hier ist Michael Janssen und ich sitze hier gerade circa 3.500 Kilometer entfernt von Markus im wunderschönen Dahab bei knappen 30 Grad.
Ja, wie kommst du dahin?
Ich bin hierher geflogen. Man kann tatsächlich nach Sinai-Delta inzwischen direkt fliegen von Düsseldorf aus. Geht seit einem Jahr wieder. Viele haben Angst wegen Terrorismus, aber nein, hier ist alles safe und hier gibt's einen Coworking Space von der Mira. Die hat hier einen Coworking Space auf dem Dach vom Hotel und da arbeiten wir und machen Freizeit und arbeiten und gehen wandern. Ja, und so digitale Nomaden lungern hier halt rum. Übrigens auch in 2 Wochen ist hier das DNX-Camp, also das von den deutschsprachigen digitalen Nomaden, so ein Camp, findet komplett hier im Coworking Space statt. Da bin ich dann aber schon wieder in Deutschland.
Ja, okay, also du bleibst noch ein paar Tage.
Ja, ich bleib noch eine Woche genau und dann komme ich zurück. Dann für ein paar Seminare, einen Workshop und dann auch schon zack, extra für den Analytics Summit zurück nach Deutschland.
Okay, dann für die, die sich vielleicht jetzt wundern, warum die Soundqualität ein bisschen anders ist. Wir nehmen heute nur in etwas verminderter Qualität auf, weil die Internetanbindung da, wo du gerade bist, jetzt nicht super optimal ist. Aber du kommst gut klar, sagst du. Das heißt, man kann auch arbeiten, wenn man will, unbedingt da, ja?
Ja, klar. Also die Mira hat dafür gesorgt, dass ich direkt am Flughafen schon meine SIM-Karte bekommen habe. Und da habe ich pro Woche 3.5 Gigabyte, die mir nicht reichen. Ich habe gemerkt, dass man ich fürs normale Arbeiten so pro Tag 1 Gigabyte brauche mit Videokonferenzen, dann auch schon mal gerne 1,5 Gigabyte pro Tag. Das ist hier aber kein Problem. In der Stadt hat man hier überall 4G, also LTE, also schnelle Anbindung ist gegeben, problemlos. Wenn man in die Wüste geht tatsächlich, da gibt es dann manchmal nur noch Edge, aber da sind auch weit und breit keine Menschen. Da sollte Edge dann auch schon genügen. Da kann man trotzdem auch Instagram-Bilder hochladen, wie ich es gemacht habe, ein wenig. Aber ansonsten vom Internet her ziemlich schnell hier. Und halt auch nicht so teuer. Ich habe jetzt bezahlt für 20 Gigabyte Prepaid, habe ich bezahlt 360 ägyptische Pfund. Das sind irgendwie 15, 16, 17 Euro. Fand ich einen ganz guten Deal.
Das klingt auf jeden Fall günstig. Ja. Und das Wetter ist auch besser. Also billigeres Internet und besseres Wetter, das ist ja, warum kommst du überhaupt zurück?
Ja, okay. Also irgendwie wollen meine Kunden mich dann doch manchmal gerne in Deutschland haben, aber ich komme ja auch nicht so lange zurück. Ich komme nur in Anführungsstrichen für einen Monat zurück, also für ein Analytics Summit, für die OMX, wo ich einen Workshop gebe und auch einen Vortrag mache. Und dann am 1. Dezember fliege ich dann mal ein bisschen weiter mit der Nummer und die Leitung nochmal ein bisschen weiter testen. Ich glaube, dann sind es, glaube ich, irgendwie 6.000 Kilometer oder 7.000 Kilometer, die wir dann auseinander sind bei unseren Aufnahmen. Dann geht's Richtung Südostasien. Aber ganz wichtig, es ist kein Urlaub für mich, sondern ich arbeite hier tatsächlich weiter. Weil viele sagen immer, Michael, wenn du zurück bist, dann können wir ja das neue Projekt besprechen. Nein, das läuft ja alles ganz normal weiter. Soweit es geht.
Ja, also wer mit Michael Projekte zu besprechen hat, hat keine Angst vor Afrika. Das geht auch so. Gut, dann gucken wir mal, dass wir hier durch die Sendung kommen. Die Sendung, die ein bisschen anders sein wird. Du hast selber gesagt in der Vorbesprechung, das wird unsere Sommerausgabe.
Ja, wird jetzt
für viele Hörer kaum nachvollziehbar sein, warum das eine Sommerausgabe werden soll. Aber bei dir ist natürlich relativ warm und da kann man natürlich auch sommerliche Gedanken bekommen. Weil aber diese Ausgabe und die letzte so weit auseinander sind, haben sich einfach unheimlich viel, die letzten 4 Wochen sind jetzt eben keine letzten 4 Wochen, haben sich unheimlich viele News angesammelt und die wollen wir durchgehen, weil einfach auch spannende Sachen dabei sind. Deswegen das Thema AMP, was wir so ein bisschen auf dem Plan hatten, das werden wir nach hinten schieben, aber es bleibt auf der Liste. Auch nochmal danke an Sascha für den Kommentar, der hat es ja auch nochmal zu unserer letzten Sendung uns nochmal aufgefordert, das Thema auch wirklich dann nochmal anzusprechen. Werden wir auch tun, aber ich bin auch mangels Zeitüberfluss überhaupt nicht dazu gekommen, mich mit den Daten, ob sie jetzt wirklich besser sind als vorher, nachdem ich jetzt die ID implementiert habe. Damit habe ich mich noch gar nicht auseinandersetzen können. Und das würde ich schon gerne tun, bevor wir in der neuen Podcast-Ausgabe vielleicht auch das Thema dann nochmal aufgreifen. Also sorry dafür, Ding der Woche haben wir, Ding des Monats haben wir diesmal eigentlich dann nicht, aber dafür wie gesagt eine riesen Aufzählung an News und da ist bestimmt auch für den einen oder anderen was dabei. Wollen wir da gleich einsteigen und möchtest du einsteigen oder soll ich einsteigen?
Kann ich gerne machen, dann steige ich mal an und zwar, ich habe immer das Data Studio. Ich habe immer gesagt, das ist für mich weniger ein Data Studio, sondern vielmehr ein Dashboard Studio, wenn man sich so anschaut, was es so kann. Und jetzt wird es langsam ein wenig erwachsener. Wir können jetzt Pivot und so, es gibt neue Möglichkeiten. Wir können da jetzt ein bisschen mehr wirklich mitarbeiten und nicht nur einfach Dashboards erstellen. Von daher haben wir es verlinkt auch. Es geht darum, dass wir zum einen, dass man jetzt Farben werden beibehalten bei verschiedenen Visualisierungen und die ändern sich nicht zufällig, wie man gerade lustig ist. Wir erfahren inzwischen endlich, wann das Analytics Sampling zuschlägt. Wir sehen das auf dem Dashboard sozusagen im Data Studio, wenn wir gesampelte Daten sehen. Und wir können endlich Feldnamen ändern. Also wir können endlich Namen von Datenquellen, also von Daten ändern. Wo man vorher mal extra in die Anbindung musste, kann man jetzt direkt ändern. Das ist gerade dann, wenn man mit deutschen Dashboards gearbeitet hat, die ja nicht so ohne weiteres ging, jetzt war immer alles auf Englisch, ist das halt echt für mich jetzt eine extreme Erleichterung.
Ja, das ist nicht unwesentlich, ne? Also ist uns so ein kleiner Punkt auf einer Liste, ja, dass man Felder jetzt umbenennen kann, aber es war ja vorher wirklich eine Riesenarbeit und eine stupide Arbeit vor allen Dingen und was überhaupt keinen Spaß gemacht hat und auch nicht viel Sinn ergeben hat. Felder übersetzen, ja? Unsinn.
Genau, darum, das ist halt wirklich jetzt echt schön im Data Studio, es wird wirklich immer mehr erwachsen. Noch kannst du halt nicht an die großen Tools ranreichen, aber man merkt schon, es geht in die Richtung.
Und dazu passt ja auch die Geschichte, ja, mit der Farbauswahl, dass die jetzt eben nicht mehr zwingend zufällig ist, klingt auch so nach einer Kleinigkeit, aber wenn man jetzt ständig die gleichen Reports bekommt, ja, dann erwartet man eben auch, dass man die gleichen Daten auch eigentlich immer in der gleichen Farbe sieht und das war nicht immer gewährleistet und das kann ich jetzt aber gewährleisten.
Genau, darum, ich finde super, wie es da weitergeht. Und es wird, wird auch noch einiges dazu kommen. Und ich glaube, am Ende des Blogbeitrags, den wir vom Analytics-Blog verlinkt haben, glaube ich auch, wird dazu aufgerufen, auch Features, die man sich wünscht, zu voten, abzuvoten im System, damit die wissen, was man denn gerne hätte. Auch dazu aufgerufen, wenn ihr Favorites habt, wenn ihr Sachen habt, die ihr gerne drin hättet, erstellt die einfach oder votet die nach oben beim Support vom Data Studio. Und dann kriegt ihr vielleicht auch schon bald euer eigenes Feature. Das ist am Ende des, wir können das auch nochmal direkt extra den Link bei uns in die Shownotes setzen.
Damit ihr aber ich glaube, nach unten scrollen und draufklicken, das schafft auch noch jeder. Kriegen wir hin.
Ja, zack, erledigt. John, der nächste Punkt ist jetzt von dir. Das ist jetzt ein Punkt, den darfst du uns vorstellen.
Ja, ich habe jetzt gerade so ein paar Löcher, aber ich hoffe, das war jetzt nur in dem, was ich hier höre und du bist lokal aufgenommen. Ich nehme mal an, du hast gesagt, wir sollen über das Video mit Daniel Weisberg reden.
Genau.
Ja, da ist auch gar nicht viel zu sagen. Ist immer sinnvoll, sich sowas anzutun. Es sind keine 10 Minuten, macht's einfach. Wir haben den Link zum Video halt hier auch in den Shownotes dann. Daniel Weisberg zuzuhören, wenn er was sagt, ist immer eine gute Idee. Da sind jetzt keine tollen Tipps oder sowas. Das geht natürlich wie immer in so einem kurzen Gespräch über Data und Business. Ist es ein sehr hoher Level, auf dem da also ein hochliegender Level, kein hoher Level, sondern ein hochliegender Level, auf dem auf die Daten geschaut wird. Aber das ist trotzdem auf jeden Fall immer sehenswert. Du hattest auch das Glück, den mal zu treffen, oder? Wie war das?
Genau, als ich durch meinen Gewinn bei der Analytics Challenge in London war, hatte ich einen Kaffee trinken mit Daniel Weisberg im Google-Büro. War echt spannend und auch ein bisschen was erfahren, wie es weitergeht und so. Weil Daniel Weisberg ist ja auch mitverantwortlich fürs Data Studio, was da so passiert und was da an Visualisierung so passiert. Von daher eigentlich ganz spannend zu dem Thema davor mit dem Data Studio. Daniel Weisberg ist da halt mittendrin bei dem Projekt.
Jetzt hätten wir noch nicht genug über Datenvisualisierung gesprochen. Ist der nächste Punkt von dir?
Genau. Es geht darum, das gibt es einen netten Blogbeitrag von lovesdata.com und da geht es einfach darum, 14 Tipps, wie man schönere Datenvisualisierung machen kann. Also wirklich, es geht um die einfachen Sachen, nicht jetzt um irgendwelche Libraries, die man installiert oder irgendwelche Frameworks oder irgendwas, was man jetzt Tolles benutzt, irgendein Tool oder so, sondern wirklich ganz, ganz basic, worauf müssen wir achten, wenn wir Datenvisualisierung visualisieren. Das sind halt so Sachen wie, dass man den Kontext der Daten beachtet oder auch, dass man sich das richtige Chart aussucht, also die richtige Visualisierung. Und dass man auch sich vorüberlegt, worum geht's mir eigentlich bei den Daten? Was ist das Ziel, das ich erreichen möchte, wenn ich die Daten darstelle? Und da werden halt insgesamt 14 Tipps vorgestellt, mit denen man arbeiten kann, an denen man sich langhangeln kann. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Einfach mal durchlesen, durcharbeiten und selber gucken, was kann ich davon nutzen.
Ja, ich habe mich auch ein oder zweimal irgendwie selbst wiedergefunden. Ne? Man erwischt sich dann ja doch dabei. Also
genau.
Viele Punkte sind eigentlich klar, ne? Aber so das eine oder andere, da darf man auch gerne nochmal mit der Nase drauf gestoßen werden. Ne? Also auch sowas wie Reduktion zum Beispiel. Ne? Es gibt einfach auch viele Dinge, die kann man und sollte man auch weglassen, um so ein Ding übersichtlicher zu gestalten. Und da bin ich auch ein Stück weit schuldig, glaube ich, werde ich dran arbeiten.
Genau,
also eigentlich. Ist ein hilfreicher Beitrag auch für Leute, die schon länger irgendwie Dashboards bauen oder Reportings aufsetzen oder wie auch immer, ist das auf jeden Fall hier und da nochmal reinigend.
Genau, immer mal wieder wie eine kleine Checkliste einfach durchgehen. Und um eine Klammer, um die ersten drei Beiträge zu machen, Punkt Nummer 8 ist in dieser Liste konsistente Farben. Wie wir auch schon beim Data Studio hatten, dass das jetzt funktioniert. Auch das ist ein Thema in dieser Liste. Darum einfach mal draufklicken, durchlesen und einfach neben ausdrucken vielleicht auch und dann neben die Tastatur legen und öfter mal beachten. So, Markus, der nächste Punkt ist wieder für dich.
Ja, mein Lieblingsdauerbrenner-Thema Google Attribution. Es ist jetzt for everyone. Everyone ist als jeder definiert, der ein Formular ausfüllt und nachher auch wirklich Zugang bekommt. Also so richtig everyone ist es noch nicht, aber diese genau. Geschlossene Beta-Phase ist jetzt beendet. Und es gibt jetzt eine offene Beta-Phase. Einfach auf den Link in den Shownotes klicken und da dann das Formular ausfüllen. Das, was du kannst, kann ich schon lange. Ich werde auch das Formular direkt einfach da verlinken.
Sehr gut. Und ganz wichtig bei... Achso.
Ja, bitte? Nein?
Bei Attribution geht es darum, dass wir Cross-Device-Tracking können. Können sollen. Also es geht darum, dass tatsächlich Google Daten bereitstellt von dem eigenen Device Graph, den sie haben, dass wir wirklich nachverfolgen können, welcher Nutzer hatte wann welchen Kontakt im Netz mit meinen Sachen und nicht mehr, dass wir die Probleme haben, dass sobald das Gerät gewechselt wird, wir keine Customer Journey mehr haben und keine Entscheidung mehr treffen können, keine ganzen Entscheidungen nur anhand von Teildaten. Und das soll Attribution uns bringen. Und zwar trotz Datenschutz. Wir kriegen nur so viel Daten, wie wir gucken dürfen. Und das ist das Ziel von Attribution.
Ja, trotz Datenschutz. Und natürlich nicht für 100% der Sessions, weil es nicht geht. Ne? Aber wenn es einer kann, dann können die das. Ich bin gespannt, was wir da kriegen. Das wäre, wenn das tatsächlich funktioniert, schon deutlich mehr als einfach nur die Erleichterung, Attribution in drei verschiedenen Tools nicht auf drei verschiedene Arten und Weisen machen zu müssen. Ich bin gespannt. Also das Formular habe ich freundlich schnell ausgefüllt, aber es ist noch nichts passiert.
Genau, und ganz wichtig, die erwähnen dann auch nochmal AdWords da mit ihrer Attribution und Last-Click-AdWords-Attribution. Das ist halt wirklich eingeschränkt nur auf AdWords bezogen. Ganz wichtig, wenn du sowas liest, da geht es halt nicht darum, um wirklich den letzten Klick, sondern wirklich nur um den AdWords-Lasten-Click oder welches Modell man da gerade nimmt. Ist mir noch eingefallen, dass ich das durchgelesen hatte. So, nächstes.
Wobei es ja verwirrenderweise in AdWords auch verschiedene Attributionsmodelle gibt, die sich aber eben auch nur auf die AdWords-Touchpoints dann beziehen. Ne?
Genau.
Da kann
ich
linear oder positionsbasiert und allen möglichen Schnickschnack machen. Bringt mich aber am Ende des Tages aus meiner Erfahrung heraus nicht wirklich weiter, weil ich habe ja immer noch kein Bild von der Customer Journey und so kann vielleicht irgendwie die generische Kampagne was abkriegen von den Conversions, die nachher die Brennkampagne alle einsammelt, aber bei der besseren Steuerung der Kampagnen hilft mir das eigentlich nur bedingt.
Genau, so, du hast ja sozusagen eine AdWords-Journey.
Ja, genau. So, das nächste Thema, Scroll-Tracking und Element-Sichtbarkeit im Google Tag Manager. Darfst du du dann machen, weil du dran bist,
ja,
richtig?
Ja, sehr cool. Genau, es gibt viele Libraries, damit wir dieses verdammte Scroll-Tracking, wie ich es nenne, was jeder gerne haben möchte, einbauen können. Also beim Scroll-Tracking geht es darum, dass wir messen können, wird eine Seite gescrollt, also wird wirklich mit der Seite interagiert. Dann können wir das auf die Absprungrate einmessen. Wenn man es möchte, bin ich kein Freund von, aber man kann es jetzt, und bisher musste man immer sich irgendwelche Libraries installieren, man musste sich irgendwas Zusätzliches einbauen oder sonstiges, und jetzt ist das im Tag Manager drin. Das heißt, wenn wir das mit dem Google Tag Manager benutzen, können wir da direkt mit arbeiten und nicht nur mit dem Scroll Tracking, sondern wir können jetzt auch im Tag Manager nachverfolgen, welche Objekte eigentlich sichtbar sind. Ob die wirklich im Viewpoint drin sind und ob wir sehen können, ob die wahrgenommen werden oder ob sie einfach above the fold sind. Und da gibt's halt ganz viele Möglichkeiten, und der Simo Ahava hat dann beschrieben, wie man das genau macht in seinem Blogbeitrag, und den haben wir verlinkt. Eigentlich recht praktisch für diejenigen, die Scroll Tracking einsetzen. Es entstehen jetzt weniger Fehler, aber ich baue eigentlich ungern das Scroll Tracking rein. Wie sieht's bei dir aus, Markus? Nutzt du das in Projekten wirklich?
Also ich nutze es gezielt, also zum Beispiel auf Seiten, wo, also etwas Landingpages zum Beispiel, da möchte ich es wissen, ne? Ja. Wenn ich da sowas habe, dann habe ich da auch Scroll-Tracking drin, lustigerweise, ich bin ja immer ein Verfechter gewesen, sich möglichst von jQuery und solchen Dingen freizuhalten, wenn man damit nichts anderes macht, als nachher irgendwie Scroll-Tracking, bloß weil man das Scroll-Tracking-Skript, was man gefunden hat, als jQuery braucht. Ja. Deswegen habe ich ja selber mal so ein relativ übersichtliches, kleines Scroll-Tracking-Skript erstellt, auch nicht von null auf, sondern einfach nur eins vereinfacht, was es an anderer Stelle schon gab und was veraltet war. Was genau das macht, auch in wählbaren Prozentschritten, und ob Scrolltracking jetzt gut oder schlecht ist, da kann man fürstlich und ganz lange drüber diskutieren, und ob es auf die Absprungrate einzahlen soll oder nicht, noch viel länger. Aber es gibt eben sinnvolle Anwendungsfälle, und wenn man das nicht mit der Gießkanne auf allen Seiten irgendwie nutzt, dann finde ich es schon sinnvoll hier und da. Und vor allen Dingen, wenn man darauf achtet, was man da jetzt eben genau mit misst. Es gibt auch verschiedene Arten von Scroll-Tracking. Es gibt irgendwelche Dinger, die schießen Events ab, wann immer gescrollt wird. Auch noch 15 Minuten, nachdem ich also immer wieder rauf oder runter gescrollt habe, schießt dieses Ding. Ne? Die Lösung vom Tag Manager schießt eben tatsächlich nur beim Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes einmal. Ne? Das heißt also, wenn man einmal bis 100% zum Beispiel gekommen ist, ist danach vorbei mit dem Dauerfeuer. Das ist schon mal sehr sinnvoll. Wenn man es wirklich auf allen Seiten einsetzen will, sollte man sich überlegen, welche Schritte man einfach machen möchte. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, meine typische Besuchstiefe ist irgendwie 20 Seiten. Ja? So, und da werden auch noch irgendwie ein paar Events ausgelöst. Und jetzt gehe ich hin und auf diesen 20 Seiten schieße ich jetzt auch jedes Mal bei allen 5% oder sowas ein Event noch ab. Dann habe ich irgendwann ein Problem. Ne? Dann ist also meine Hitliste irgendwann voll. Und dann komme ich nicht mehr in die Charts. Will sagen, also eine Session hat eine Grenze von Hits, die da verarbeitet werden, oder sagen wir mal zumindest garantiert verarbeitet werden. Und das muss ich nicht unnötig durch Scroll-Tracking aufblähen, wenn es mir nichts bringt, dass ich nachher Hunderttausende von Events in meiner Webanalyse sammel, von allen möglichen Seiten, wo dann steht, wie weit die gescrollt wurden, wenn es mich gar nicht bei allen Seiten interessiert, sondern nur bei einzelnen. Wenn es mich wirklich interessiert, dann sollte ich es messen, und dann sollte ich es natürlich auch auswerten und irgendwie nutzen. Und wenn die Daten nicht nützlich werden und einfach jemand gesagt, bau da mal Scroll-Tracking ein, hast du eine coole Absprungrate, dann lässt man es einfach bleiben. Genau. Der andere Punkt, Elementsichtbarkeit, ist vielleicht noch viel wichtiger, ne? Gerade so für Leute, die einen One-Pager betreiben, die werden ja immer schicker und immer hipper. Aber man möchte eben trotzdem wissen, was ist jetzt von den einzelnen Bereichen da wirklich auch wahrgenommen worden. Da musste man sich bisher auch ziemlich tief in die Technik begeben, um das vernünftig und richtig und auch wirklich passend zu messen für alle Viewports. Da gibt's auch Lösungen, die messen Unsinn. Insofern ist so eine Lösung vom Tag Manager jetzt natürlich sehr begrüßenswert.
Genau, aber das Wichtigste ist natürlich wirklich Nutzen der Daten. Also nicht nur einbauen, sondern wirklich nutzen. Wenn ihr es nutzt, baut es gerne ein und baut darauf Analysen, aber halt nur einbauen um des Einbauenwillens, bitte nicht. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt schon.
Ja, jetzt darf der Esel erklären, warum das Auto nicht mehr läuft. Es geht um Firebase, ein Punkt, mit dem ich noch genau null Berührungspunkte bisher gehabt habe, also überhaupt dem Tracking von Apps, muss ich gestehen. Aber es hat ja trotzdem eine lustige Geschichte hinter sich, ne? Firebase, dann Firebase Analytics, jetzt Google Analytics auf Firebase. Müsste meines Erachtens dreimal der gleiche Wein im neuen Schlauch sein, mit der Zeit, die da vergangen ist. Und wie immer in Analytics gibt es dann da jede Menge Ergänzungen inzwischen und Erweiterungen. Ich nutze es halt nicht, kann da nicht viel zu sagen, aber wir verlinken einen Beitrag, in dem das ganze Thema jetzt im neuen Gewand nochmal vorgestellt wird. Und da werden eben auch die Begriffe, die uns aus der Webanalyse der klassischen bekannt sind, da nochmal in den neuen Kontext gestellt. Ne? Was ist hier genau eine Session? Was ist ein User? Wofür nutzt man normalerweise Events und so weiter? Ich habe es überflogen, fand es interessant, das ist das, was ich eben erwartet hätte, aber da es in meiner täglichen Arbeit nicht vorkommt bisher, ist das nicht so richtig mein Thema. Sieht das denn bei dir anders aus?
Ja, bei mir ist das immer, sobald jemand ankommt und sagt, wir haben jetzt auch eine App, sagen ja, und wir haben jetzt Firebase SDK oder Analytics for Firebase, oder dann komme ich halt immer jedes Mal mit Firebase und dann geht's halt darum, okay, wo ist der Unterschied, und genau dafür ist halt dieser Blogbeitrag gut. Wer wenig mit Firebase macht, sieht da halt die Unterschiede, sieht da halt die Messpunkte und solche Sachen. Darum, ich finde es echt toll, dass Lunametrics das zusammengebaut hat, diesen Blogpost, und uns mal allen erklärt, wie misst eigentlich Firebase. Darum, ich habe es öfter mal, und zum Schluss landet es meistens dann doch in Analytics, die Daten, weil das geht halt auch dann direkt in Analytics rein.
Ja, eben. Ne?
Aber auch ein eigenes
Reporting. Da dann vielleicht zu wissen, dass ein User nicht der gleiche User ist wie der, den ich aus dem Web kenne, ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Genau. So, gut, dann hätten wir das. Einfach durchlesen und lernen über Firebase. Und ganz wichtig, auch in dem Blogbeitrag ist auch ein Link zum Demokonto für Firebase drin, dass man sich mal angucken kann, wie sieht das eigentlich in Firebase eigentlich aus, wenn ich da rumklicke. Auch im Beitrag drin. Ruhig mal anschauen. So, und jetzt das Allerschlimmste in den letzten 4 Wochen für mich, was passiert ist. Diese neue komische Navigation in Analytics. Hast du die auch schon bei dir im Konto drin?
Nee.
Nee. Echt nicht? Oben plötzlich, also ich kann früher immer einzelne Datenansichten reinschreiben und habe die direkt gefunden, und jetzt ist das dieses neue, dieses, wo ich sage, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, es funktioniert einfach nicht. Und dann nur noch die 360 Suites mit drin hast du noch die Organisation mit drin, und ich finde die Datenansicht nicht mehr so schnell wie vorher. Aber es ist wie immer, man muss sich nur umgewöhnen. Aber nervig ist es halt schon. Aber ist ja eine von diesen vielen kleinen Änderungen, die Google einführen möchte in Analytics, um uns das Leben einfacher zu machen. Ist bestimmt noch viel einfacher anschließend, aber erstmal ist es wieder eine Umgewöhnung. So Shortcut.
Naja, also was mir schon auch mit den ganzen anderen UI-Changes bei Analytics aufgefallen ist, ist, da saß früher mal jemand, der ist jetzt wahrscheinlich in Rente gegangen oder in einem anderen Team, der hat sich unglaublich sehr, sehr dediziert drum gekümmert, dass man Dinge vernünftig mit der Tastatur bedienen kann. Und da geht es auch um so Kleinigkeiten, wenn man irgendwas aufklappt, dass dann gleich das Eingabefeld fokussiert ist und solche Geschichten. Ne? Und ich habe so das Gefühl, der ist nicht mehr da. Das heißt, man muss hier unheimlich viel mit der Tab-Taste arbeiten oder eben doch zwischendurch wieder zur Maus greifen, wenn man nicht irgendwelche Shortcuts, die es da tatsächlich gibt, irgendwie auswendig lernen will. Und das will ich eigentlich nicht.
Die Shortcuts sind weggefallen beim letzten Update, die meisten. Einfach so ohne.
Ja, das gibt neu oder wie auch immer. Aber so richtig geil, so schön es auch jetzt anzuschauen ist, ne? Also Tastaturbedienbarkeit war früher viel, viel besser, finde ich. Ja. So, rent off. Das heißt also, eigentlich sollte man ja jetzt all seine Google Cloud Tools, sage ich mal, viel besser verwalten können, aber man kann es nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, also ich noch nicht, ich muss halt nochmal damit beschäftigen, glaube ich. Einfach mal richtig gucken, wie geht das ein, wie finde ich meine alten Sachen wieder. Aber das ist bei jeder Umstellung so, kennt man ja. Nächster Punkt ist ein bisschen mehr Statistik.
Okay, was gut, für dich? Dann für Statistik, was für mich genau, es geht um Moving Averages. Und das ist eigentlich eine super interessante Geschichte und im Einzelfall auch bestimmt sehr hilfreich. Ich habe das aber ehrlich gesagt noch nicht durchgetont mit dem Beispiel, was es da gibt. Also vielleicht erst, bevor ich erzähle, was ich alles nicht getan habe, erzählen, worum es geht. Es ist ein Blogbeitrag, der einen dazu anregt, darüber nachzudenken, vielleicht Durchschnitte nicht mehr ganz so zu hassen, wie ich es gerade tue, oft, weil Durchschnitte ja sowieso Lügner sind. Und wenn man jetzt sich um Durchschnitte kümmert und versucht, auch einen Vergleich anzustellen und man nimmt dann zum Beispiel irgendwie den Vormonat oder wie auch immer, und man hat da Saisonalität drin und sei es nur so eine Wochensaisonalität, dann ist das oft nicht so erhellend, wie wenn man das tut, was da vorgeschlagen wird, nämlich sich mit Moving Averages auseinanderzusetzen. Da geht es darum, dass man, bin jetzt kein großer Mathematiker, aber für mich sieht so aus, als nimmt man sich einfach einen bestimmten Zeitraum um den Tag, um den es da geht, und nimmt sich ein arithmetisches Mittel und rechnet dann mit diesen Werten und visualisiert die. Und weil Google Analytics das in der Form nicht kann, muss man halt den Umweg gehen, halt über Google Spreadsheets. Hast du dem was hinzuzufügen?
Nee, genau. Sehr schön erklärt, sehr schöner Ansatz. Finde ich gut. Aber halt der Umweg über Spreadsheets ist halt nicht so prickelnd. Aber es ist halt das alte Problem in Durchschnitten in Analytics, die wir beide nicht so gut finden.
Ja. Ich glaube, unsere beiden Lieblingsbeispiele zum Thema, warum Durchschnitte Arschlöcher sind, haben wir schon mal gebracht oder so, ne? Dann machen wir das jetzt nicht nochmal. Ich glaube, in der KPI-Sendung hatten wir darüber gesprochen. Gut, Trichter.
Genau, die neuen Trichter in Analytics im Enhanced E-Commerce. Wer es noch nicht benutzt im E-Commerce, also wer das Enhanced E-Commerce noch nicht umgestellt hat, sollte sich darum kümmern. Denn das Beste daran, also ich finde, eines der großen Features ist, dass es endlich echte Trichter gibt. Die alten Trichtervisualisierungen kommen ja gar nicht gebrauchen, kein Segmentieren, keine Dimension und nichts. Man konnte sie ja nur angucken und das war's. Und mit den neuen Trichtern Kaufverhalten und Bezahlverhalten im Enhanced E-Commerce kann ich jetzt Dimensionen anwenden, ich kann Segmente anwenden, ich kann mir Sachen anschauen, und für die, die AdWords benutzen, kann ich für jeden Trichterschritt auch noch eigene Retargeting-Gruppen erstellen, und das alles erklärt uns Lunametrics im Blogbeitrag. Nutzt du die schon, solche Retargeting-Gruppen mit den Trichtern?
Sehr, sehr selten. Also, ohne da jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber oft gehe ich erstmal hin, wenn ich irgendwo sehe, es ist Enhanced E-Commerce implementiert in Form von irgendeinem Plugin oder sonst was, was dann im Shop irgendwie wohnt, und was dann irgendwie die Webanalyse mit irgendwelchen Events überschwemmt, dann ist mein erster Reflex erstmal so, jetzt lass uns das mal ausschalten. Und lass uns erstmal gucken, dass wir diesen anderen Trichter, obwohl der natürlich totaler Müll eigentlich ist, aus den Gründen, die du schon genannt hast, ich kann halt nicht segmentiert draufschauen, sondern ich kann einfach nur gucken, wie viele springen wirklich wo ab, wenn ich ein Problem habe in meinem Checkout. Ne? Aber ich sage, lass uns das doch erstmal jetzt irgendwie in Ordnung bringen und gucken, dass wir den überhaupt jetzt erstmal als Ziel und auch mit seinen Schritten vernünftig richtig messbar machen können. Weil das ist was für eine IT überschaubar ist und wo man dann nachher, wenn man das einmal geschafft hat, man hat in so einem One-Page-Checkout, in so einem Ajax-Ding oder sowas jetzt überhaupt mal endlich ein paar virtuelle Seitenaufrufe, ne, damit ich auch mal einen Trichter bilden kann, so einen standardklassischen Trichter, so schlecht auch ist, dann ist es viel einfacher, dann hinzugehen und zu sagen, so, und jetzt fangen wir an, Enhanced E-Commerce einzubauen, und zwar erstmal nur in diesem Checkout und vielleicht dann eben auch noch sowas wie in den Warenkorb legen, aus dem Warenkorb entfernen und lassen diesen ganzen Kram wie Ansicht von Produkten in irgendwelchen Listen und sonst was, lassen wir es erstmal völlig weg. Aus einem ganz einfachen Grund. Selbst wenn ich das sauber implementiert kriege und ich nicht irgendwelche Hits baue, deren Payload viel zu groß ist und deswegen fehlen mir nachher jede Menge Sachen inklusive Seitenaufrufen oder so, was also viel öfter die Realität ist als eine saubere Messung, dann habe ich nachher, wenn ich diese Listen-Performance-Auswertung mir anschauen kann, unheimlich viele Daten, auf die ich gucken kann und sagen, boah, ja, das ist ja geil, das kann ich ja vorher alles nicht sehen. Aber in 0% der Fälle habe ich bisher jemanden angetroffen, der sagt, okay, und daraus kann ich jetzt irgendwelche Schlüsse ziehen und kann tatsächlich meine Listen-Performance beeinflussen. Ich kann hier wirklich sagen, dieses Produkt soll 3 Positionen weiter nach oben. Weil viele Shops bieten mir überhaupt keine Möglichkeit, das zu nutzen. Das ist jetzt der lange Rant auf deine kurze Frage, ob ich das auch schon nutze.
Ja.
Also, Enhanced E-Commerce ist Segen und Fluch zugleich, finde ich. In vielen Shops kommt da einfach nur Müll raus. Aber um der Messbarkeit eines Checkout-Prozesses willen, finde ich, ist es sehr wichtig, sich zumindest mit diesem Teil der Sache zu befassen und das mittelfristig sauber zu implementieren. Und wenn man das geschafft hat, dann den Schritt zu gehen, der hier in dem Beitrag genannt wird, nämlich wenn man zum Beispiel verschiedene Varianten hat, mit Sahne oder ohne Sahne oder mobil oder nicht mobil.
PayPal.
Und man möchte die Dinge jetzt auch mal Genau, ja. Man möchte die Sachen getrennt betrachten, dann da eben auch mit benutzerdefinierten Dimensionen oder sowas zu arbeiten, um das vernünftig aussegmentieren zu können, ist natürlich schon viel, 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 viel mehr, als zu gucken, auch guck mal, auf der Bestellbestätigungsseite springen nochmal 20 Leute ab, schade. Ja,
genau,
weil
genau.
Auch da kann ich gar nicht viel draus machen aus der Information. Ja.
Genau, und das ist halt auch, genauso baue ich es halt auch an. Ich fange halt von hinten an, das Bezahlverhalten als erstes sauber aufgesetzt, weil auch die Plugins meist nicht sauber funktionieren, leider. Und von da aus dann langsam losgehen und immer mehr Daten dazu nehmen, dass man auch damit arbeiten kann. Auch die in der Firma halt selber auch die Leute vom Online-Shop mitnehmen kann. Weil sonst haben die halt viel zu viel Daten und können damit gar nicht arbeiten.
Darum. Aber um das abzuschließen, ich finde es schon sehr traurig, dass, weil da kann ja kein Shopbetreiber was für, ne? Der hat sich für irgendein System entschlossen, so, und dann sagt er, ich brauche irgendwie Analytics, dann macht er sich auf die Suche nach einer Erweiterung, dann hat er eine Erweiterung, die kann natürlich auch Enhanced E-Commerce, da muss er einfach nur auf irgendeinen Knopf klicken und damit ist die Sache erledigt. Und also ich sehe einfach so viele auch große Standard-Shop-Systeme, wo dann offensichtlich auch weit verbreitete Plugins installiert werden. Es kommt in der Webanalyse einfach nur totaler Müll an. Und deswegen sage ich den Leuten dann oft, mach das doch einfach erstmal aus.
Genau, einfach die Daten nutzen, die man schon hat. So, okay. Ganz wichtig noch für die Trichter, wenn wir welche haben, die S360 Suite nutzen von Google, da gehen die Trichter auch nachträglich auf alle möglichen Ziele und Events und so. Für die, die es das Glück haben, dies zu nutzen. Das ist eigentlich ganz schön.
Früher konnte man das mit jedem Analytics-Account machen, mit so einem Tool aus der Google Analytics Partner Solutions Gallery. PartyTrack hieß das Ding, glaube ich. Das gibt's aber nicht mehr.
Okay.
Das konnte man eben auch mit seinem Analytics-Account verbinden und dann einfach rückwirkend seine Daten in Trichtern visualisieren. Fand ich eigentlich super praktisch. Cool. Wer das auch genutzt hat und das vermisst hat und einen Ersatz gefunden hat, der bitte einfach melden.
Okay. Gut, wir sind halb durch mit unserem Rückblick und wir haben eine halbe Stunde durch. Markus, schon mal zur Info.
Aber der Rest geht jetzt auch ein bisschen schneller. Wir müssen jetzt nicht mehr so viel renten, glaube ich.
Genau. Nächster Punkt ist jetzt, glaube ich, deiner.
Ja, interne Seitensuche. Ist ein super interessanter Beitrag zum Thema Google Site Search, also das Vermessen der internen Suche einer Website über die Google Site Search Auswertung, die im einfachsten Fall ja nicht mehr erfordert, als es einfach in den Einstellungen der Datenansicht zu aktivieren und da den Suchparameter einzutragen. Wie aber so die Realität halt heutzutage ist, gibt es ganz selten noch irgendwelche Webseiten, auf denen man, also wir haben noch eine, auf denen man einfach irgendwie einen Suchbegriff einträgt, auf Enter klickt und kriegt dann eine Seite mit Suchergebnissen. Im Zeitalter von Suggest Search und irgendwelchen Rich Answer Boxes, wenn man anfängt, irgendwie Suchbegriffe einzutragen, wo mir schon Kategorien oder einzelne Produkte direkt vorgeschlagen werden, die ich dann auch anklicken kann und wo ich dann gar nicht mehr über so eine typische Suchergebnisliste gehe, wird die Sinnhaftigkeit dieser Messung aus der Dose, sage ich mal, oft so ein bisschen ausgehebelt. Und der Beitrag befasst sich damit, was ich dagegen tun kann. Und die Lösung ist wie immer hier einfach mehr messen, nämlich zum Beispiel über Events, was ist tatsächlich passiert, nachdem Suchbegriff eingegeben wurde, ist dann Suchvorschlag übernommen worden, wurde der angeklickt. Also all die Szenarien, die ich gerade eigentlich skizziert habe, kann man ja im Prinzip besser messbar gestalten. Und was man dann mit den Daten anfängt und wie man damit eben auch vielleicht über Segmentierung oder sonst was dann zu Insights kommt, wird wie immer vorbildlich bei Lunametrics im Blog erklärt.
Genau. Da gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. So, den nächsten Punkt überspringen wir kurz. Da sind wir jetzt nochmal drin. So, und dann mache ich mal direkt weiter mit Avinash Kaushik hat sich Gedanken dazu gemacht, wie kann man eigentlich seine Karriere in einer Webanalyse oder in einer Business Intelligence so ein bisschen steuern, ein bisschen was lernen, damit man auch das Richtige macht. Hatte wieder mal einen sehr langen Blogbeitrag dazu gemacht. Ich glaube, die ersten beiden Teile von dem Blogbeitrag hatte er schon in seinem E-Mail-Newsletter, dass er sein Hauptmedium inzwischen ist. Weil wer wirklich alles von ihm lesen möchte, muss sein E-Mail-Newsletter, sein Infoletter abonnieren. Aber jetzt nochmal zusammengefasst in 3 Stufen. Wie werde ich so ein richtig guter Digital Analytics-Mensch und kann auch langfristig trotz AI und allem, was da kommen wird, immer noch meinen Job behalten. Ruhig durchlesen, machen, fertig. Okay.
Ja, so, wenn es so einfach wäre. Ne? Also ich habe tatsächlich, ich habe mal überflogen.
Ne? Ich auch.
Ja, das ist ja einfach eine Riesenliste von unglaublich vielen Ressourcen. Das sind so Dinger, die schiebe ich immer so in meinem Reader immer vor mir her. Und irgendwann an einem Wochenende sage ich so, und jetzt liest du mal eine Stunde lang den Kaushik und dann guckst du, was du die zwei Stunden danach noch machst. Und das ist mit dem bisher auch passiert. Aber es ist, glaube ich, wieder ein knaller Ding, wenn es um die ganzen Ressourcen geht.
Genau, also da ist zum Beispiel eins drin, was ich sehr strange fand, war, um sein analytisches Denken zu schulen, soll man die Entscheidung des Bundesgerichtshofs der United States durchlesen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich es überflogen hatte, um einfach das analytische Denken sauber hinzubekommen. Das fand ich schon strange. Aber das ist so einer der Punkte, wie man halt den Kaushik Way, wie ich es nenne, halt lernen kann. Aber ruhig selber
ja,
leben.
Ja, genau, den Kaushik Way.
Ne? Nächster Punkt geht relativ schnell.
Ja, der geht schnell. Neben den vielen anderen total tollen und sinnvollen Erweiterungen im Google Tag Manager ist es jetzt auch super easy geworden, YouTube-Videos zu vermessen, weil es dafür jetzt eingebaute Variablen gibt. Also früher musste man da eben auch, wenn man das denn machen wollte, hier noch ein Skript und da noch was und ein Trigger und Schnick, Schnack, Schnuck und durch ganz viele Reifen springen. Und jetzt ist das wirklich sehr, sehr einfach. Und der verlinkte Blogbeitrag gibt da auch eine gute Anleitung. All diese typischen Standard-Events wie Play-Pause, gespielt bis hier, gespielt bis da, abzufackeln in einer sehr schlanken Art und Weise.
Genau. Dann zum nächsten Punkt, also ganz viele Menschen wollen immer möglichst viel Datenquellen zusammenziehen, immer ganz toll machen, immer aus der Faktura noch Daten holen und Analytics und hier und da und dann bist noch die Search-Konsole dazu und alle Daten zusammenziehen. Und da hat sich einfach mal Lunametrics Gedanken gemacht, wie kombiniere ich eigentlich Daten mit Google Analytics, wann macht es Sinn, welche Daten machen Sinn dazu, was muss ich beachten. Darum, wer Daten kombinieren möchte, ruhig mal durchlesen und gucken, ob man da was lernen kann und umsetzen oder ob es bei der Umsetzung hilft, ich bin mir sicher.
Ja, gerade in so Sachen wie Scope stecken ja auch viele Stolperfallen. Ne?
Ja.
Und das Verbinden von Daten halt über den wirklich passenden Schlüssel, dass man da nicht Äpfel mit Birnen vergleicht und nachher sagt, ja, guck mal, ich habe Mousse bekommen. Ja? Ist gar nicht so einfach. Ja?
Genau.
Aber, das ist auch eine Sache, der ich mich auch möglichst selten stelle.
Und das kann das Data Studio ja noch nicht. Das ist ja auch spannend, dass man im Data Studio noch nicht kombinieren kann. Da, wo Tableau zum Beispiel über einen Key Daten kombinieren kann, kann das Data Studio noch nicht. Das wird aber auch noch kommen, bin ich mir sicher. Dass man über Tabellen hinweg Daten zusammenziehen kann. Das mal kurz nochmal so als Rant gegen Data Studio. So.
Schön.
Und jetzt. Tada, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ja, wir haben keinen Jingle vorbereitet, aber herzlichen Glückwunsch, Google Tag Manager. Du bist schon 5 Jahre alt. Simo feiert es auch in seinem Blog. Auf seinem Blog.
Ah, oh, so ein Mist. Wir haben wohl einen Jingle vorbereitet.
Wieder angefangen, ne? Also auf jeden Fall heißt
Achtung,
es das
Achtung,
Blog.
Achtung,
so.
Achtung. So, nee, hier. Soll ich nochmal probieren?
Ja, vielleicht. Einen hast du noch.
Nein. So, lass den Quatsch hier.
Google Tag Manager, mach das bitte aus. aber ist halt tatsächlich schon 5 Jahre alt. Ich habe das gleich zum Anlass genommen, zu gucken, wann habe ich meinen ersten Container gebaut und wie alt ist mein erstes Tag? Und es ist halt 5 Jahre alt. So irgendwie.
Klar, bei dir.
Vor 5 Jahren, mehr steht da nicht. So genau weiß man es nicht, aber da steht halt vor 5 Jahren. Also kommt mir nicht so vor, als wären es nur 5 Jahre. Ich habe das Gefühl, das Ding gibt schon viel länger. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass man am Anfang es auch schwer hatte, das Ding gern zu haben, ne?
Ja.
Bevor es die neue Version gab.
Ich hab's lange
also
gehasst.
So, also auch so Kleinigkeiten wie das Variablen Makros hießen und so haben einem das Leben nicht leicht gemacht. Da blickt Simo auch nochmal irgendwie drauf zurück auf die Zeit und ja, wer mitfeiern möchte, liest den Beitrag. Wer nicht, nimmt zur Kenntnis, dass das Ding jetzt schon wirklich 5 Jahre alt ist.
Genau, herzlichen Glückwunsch, Google Tag Manager. Nächster Punkt auf unserer Liste.
Auf die nächsten 5.
Auf die nächsten 5, genau. Nächster Punkt auf unserer Liste, da ist es wichtig, dass wenn wir die Daten erheben als Digitalanalysten, halt auch das Marketing-Team am besten mitnehmen. Das hilft immer ganz doll. Und damit beschäftigt sich auf dem Google Analytics Blog ein Blogpost, das geht darum, welche Daten sind eigentlich sinnvoll fürs Marketing und wie bringe ich die Leute dazu, sie zu nutzen und werden die Daten überhaupt genutzt. Und das Schöne zu diesem Blogpost ist, es gibt sogar ein Webinar dazu. Und auch das haben wir verlinkt. Das findet ihr in den Shownotes. dann ist es echt wichtig, die Leute alle mitzunehmen. Denn es hilft nicht, wenn wir im stillen Kämmerlein unsere tollen Analysen fahren, sondern wir müssen auch die Leute überzeugen, unsere Daten zu nutzen, damit die Website oder das Projekt oder das Business besser wird.
Ja, also im Blogpost selber stehen so Kernfragen und die fangen vielleicht ganz langweilig an. So, ist your data organized? Da sagt natürlich jeder, ja, selbstverständlich ist mal data organized. Ist your data focused on the user? So, ja, natürlich ist das gut zuständig. Ne? Ist your data integrated? Sicher, wir haben ja auch die Search-Konsole. So, dann geht's aber los. Ne? Do you have defined KPIs? Ob da jeder gleich sagen kann, ah ja, klar, haben wir mal gemacht. Weiß ich nicht. Oder does your team know how to use the data?
Ja.
Da wird das schon spannender. Insofern, wer der da keine Antwort aus dem Ärmel schütteln kann, der kann sich gerne das Webinar angucken. Ich hab's noch nicht getan. Du?
Nein. Ich wusste gar nicht, dass es eins gibt.
Aber wir empfehlen es trotzdem. Doch, es gibt ein Webinar.
Ja. Genau.
Das hängt ja unten dran. Ja. Schön, dass du mir den Punkt abgenommen hast. Jetzt habe ich nämlich den Punkt, also du musst mir jetzt hier mal zur Hilfe kommen.
Ja.
In der Vorbesprechung habe ich gesagt, ich habe da, bin von einem Tool penetriert worden mit seiner Werbung bei Facebook. So, dann habe ich da drauf geklickt, habe mir da irgendwas angeguckt und das Erste, was ich machen sollte, war irgendwas runterladen. Es geht darum, dass man Rohdaten mit jedem beliebigen Analytics-Account, also nicht 360, ganz normal, unsere kleine Mann-Version, da Rohdaten extrahieren kann. Hab mich gefragt, macht das jetzt mehr als einfach nur Daten exportieren oder nicht? Kann es zaubern? Und bin an der Hürde gescheitert, mir irgendeine Software runterzuladen von irgendjemandem, den ich nicht kenne.
Du bist daran gescheitert, den Namen auszusprechen.
Das ist irgendwie das war das erste Problem. Also ich würde jetzt sagen, es heißt irgendwie Scitilana oder sowas. Man kann natürlich auch Scitilana sagen, aber du sagst mir jetzt, wie der Laden wirklich
heißt. Genau, das ist nämlich total lustig, weil so ähnlich war es bei mir auch. Dieses Scitilana war halt bei mir in der Timeline dauernd drin. Ich war wahrscheinlich mal aus Versehen auf der Seite von dir und seitdem war das über Retargeting auf Facebook oder wie auch immer dauernd in meiner Timeline drin. Und immer dieser komische geschriebene Name. Und dann war ich beim Measure Camp in London abends bei der Party und dann sah ich auf so einen Namensschild und dachte, da ist schon wieder dieser komische Name. Da habe ich ihn dann halt so angehangen und gesagt, hier, dummer Name. Ihr habt euch echt einen dummen Namen ausgenommen. Dann sagt er, nee, so dumm ist der gar nicht. Wir haben nämlich Analytics Reverse Engineered und haben rausgefunden, wie wir die Rohdaten rausbekommen. Und wenn du den Namen Analytics nämlich rückwärts liest.
Oh. Jesus, fällt mir wie Schuppen aus den Haaren, aus den spärlichen. Ja, natürlich, Analytics rückwärts.
Genau, das ist die Geschichte dazu. Dass, dachte ich also, okay, darum ist
dann es weiß der auch nicht, wie man es ausspricht, oder?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Mist.
Genau,
ja, also nennt es, wie ihr wollt. Wer von euch hat schon genutzt? Bitte lasst es uns wissen. Und ist danach was passiert? Hattet ihr Ransomware? Wenn nicht, traue ich mich vielleicht auch mal.
Genau, Scitilana nennen wir es ab jetzt.
Ja, Scitilana. So, nix wie ran, Leute. Also wer sich traut, wer nicht weiß, Link ist drin. Ne? Einfach draufklicken, danach seht ihr das bei Facebook jeden Tag. Und dann könnt ihr irgendwann über die Hürde springen. Der letzte Punkt, der gehört an dir.
Genau, der gehört mir, obwohl ich weiß nicht, wie ich damit mache. Es geht um Optimize von Google. Und zwar gibt es jetzt eine coole neue Funktion. Wir sind da begrenzt in Analytics mit unseren Zielen. Wie im Leben auch. Man kann dann gar nicht so viele Ziele haben, wie man gerne hätte. In einer Analytics sind 20. Wenn man aber mit Optimize arbeitet und sich irgendwelche Landing-Page-Tests, AB-Tests oder sonst irgendwas anlegt, möchte man manchmal vielleicht auch ganz andere Ziele haben. Vielleicht früher gelagert oder sonstige. Und ab sofort kann man in Optimize Ziele anlegen, die wir nicht in Analytics haben. Und Optimize prüft für uns auch, ob die überhaupt sinnig sind. Habe ich das richtig verstanden, Markus?
Ich weiß nicht, wie es das macht, aber ja, irgendwie sowas wird da
gesprochen.
Also mir geht es hauptsächlich darum, dass ich jetzt nicht mehr hingehen muss, um irgendwas zu testen, tatsächlich ein Ziel in Analytics haben zu müssen. Das ist in der Regel kein Problem, aber es gibt halt immer wieder diese 5% Grenzfälle, wo das ein Problem wird. Und da halte ich auch für sinnvoll, dass ich in meinem Optimierungstool selber definieren kann, auf was ich da optimieren will. Ja, und es wird dann halt mit Machine Learning und so weiter innerhalb von 8 Minuten halt analysiert und dann kommt da halt grün, gelb oder rot raus und dann weiß man, ob das ein super Ziel ist oder ob man vielleicht lieber ein anderes Ziel nimmt. So stand das da, glaube ich.
Ja,
ne?
Cool.
Oder wie war das?
Läuft.
Ja.
Super. Dann werden wir durch mit dem Blick ordentlich viel Lesefutter für euch. Also wenn ihr lesen wollt, alle Links sind im Blogpost unter termfrequenz.de, findet ihr alle Verlinkungen, alle Blogposts, alle Sachen. Und jetzt geht's weiter.
Jetzt geht's weiter, aber ganz schnell, weil, wie gesagt, Ding des Monats fällt aus, wäre jetzt ja auch noch schöner. Und Termine haben wir auch nicht so furchtbar viele. Also jetzt, da wir aufnehmen, ist der 28.10. Das heißt, für mich noch steht an, nächste Woche das SEA-Camp, da werde ich sein in Hannover, zum ersten Mal in Hannover. In Jena war ich noch nie, aber nach Hannover habe ich gedacht, da kann man mal hinfahren. Und dann halt in der Woche drauf findet er tatsächlich dann jetzt statt, der Analytics Summit am 9.11. Yeah, in Hamburg. Da werden wir beide da sein. Und da dies hier ja eigentlich, wenn auch sehr verspätet, jetzt eben aus verschiedenen Gründen, dass die Oktober-Ausgabe ist, werden wir halt mal gucken, wie es mit einer November-Ausgabe aussieht.
Klar. Und Dezember und immer. Kriegen wir alles hin. So.
Ja, denn es könnte halt sein, dass jetzt diese Oktober-Ausgabe ja schon im November erst rauskommt.
Ne? Quatsch.
Oder wir müssen es einfach am Wochenende veröffentlichen. Gucken wir mal. Ich fände es ganz gut, wenn wir es doch diesen Monat noch machen würden.
Schaffen wir, Markus. So, weiter geht's. Jobs haben wir keine.
Ja.
Gruß des Monats von dir, nö, Markus.
Oh Mist, ich bin unvorbereitet, habe ich vergessen. Wen grüße ich denn jetzt?
Deine Mama.
Nee, meine Mama nicht. Meine Mama muss ich mit meinem Papa zusammen wieder zum Flughafen bringen, weil die machen sich wieder weg nach Spanien und haben goldene Hochzeit.
Cool.
Ja, eigentlich müsste ich die grüßen, aber die hören das nicht. Nee, ich grüße jetzt den Bernhard Hinskin und der wird schon wissen, warum.
Okay.
Gut, Abspann. Wir möchten wie immer Feedback haben, auch auf diese Sendung zum Ding des Monats könnt ihr euch den mal nicht auslassen, aber vielleicht fandet ihr den einen oder anderen Link hilfreich, dann lasst es uns bitte gerne wissen. Wenn es auch nichts zu bringen scheint, rufen wir trotzdem immer wieder gerne auf, uns bei iTunes zu bewerten. Los Leute, streckt euch mal an, das ist gar nicht so schwierig.
Nee, das ist total einfach.
Wir hängen da irgendwie auf so einer immer gleichen Anzahl. Das ist doch doof.
Und wer es nicht schafft, spricht
einfach
Markus an. Der spricht einfach Markus auf einer Konferenz und so an. Und dann macht Markus auch auf seinem Telefon, macht er dir das dann.
Ja.
Markus
mit der 5-Sterne-Bewertung deiner Wahl. So, dann haben wir immer noch eine Facebook-Seite, kommt vorbei, liked uns, wir tun nichts, noch nicht mal retargeten. Und ansonsten Kommentare, Anregungen, Fragen, wie immer am liebsten auf termfrequenz.de, jeweils zum Blogpost, genauso wie das halt zwei Leute zur letzten Sendung getan haben. Das eine Thema war so ein bisschen kurze URLs oder sowas, ne? Das ist, glaube ich, das war zur vorletzten.
Ja.
Ja, und der Kommentar von Sascha, der war aber zur letzten Sendung, wenn ich mich recht entsinne, oder? So. Den hatten wir aber schon erwähnt. Insofern ist das Thema durch. Also bitte weiter kommentieren. Schönen Dank. Auf Soundcloud sind wir auch. Link in den Shownotes. Es wird tatsächlich genutzt. Ich habe es kontrolliert. Also machen wir das weiter. Und wir haben immer noch eine E-Mail-Adresse podcast@analytrix.de für alles, was nicht unbedingt öffentlich in Kommentarfeldern oder sowas ausdiskutiert werden muss. Damit sind wir, glaube ich, durch.
Supidupi. Damit sage ich tschüss aus der Hub und ich gehe dann mal wieder an den Strand ein bisschen schnorcheln.
Ja, wunderbar. So, und ich gucke nochmal auf die Uhr. Wir haben tatsächlich mehr als 3/4 Stunde geschafft, nur mit News. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Wir haben uns ja aber das ein oder andere fürstlich aufgeregt. Insofern danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wie ihr, hoffentlich auf die nächste Sendung und bis dahin auf Wiederhören und tschüss.
Bis dann. Ciao.